die Welt der Jagd.
Herzlich willkommen zum Juni-Podcast von Hunt on Demand und es wird wieder ernst oder anders gesagt, es ist immer noch ernst. Wir haben vor 2 Jahren das große Thema gehabt, neues Landesjachtgesetz in Rheinland-Pfalz und das Thema ist leider Gottes immer noch nicht ganz vom Tisch zumindest. Und damals wie heute hatten wir einen kompetenten Gast zu diesem Thema hier. Und zwar Tobias Hahn, Rechtsanwalt und Teil des Präsidiums des Landesjachtverbands Rheinland-Pfalz. Und von ihm wollen Rufen und ich, hallo Rufen an dieser Stelle, heute wissen, was ist denn da jetzt los und wieso ist dieser Gesetzesentwurf, von dem wir alle dachten, er wäre vom Tisch, denn jetzt doch nicht vom Tisch. Erstmal hallo Tobias.
Ja, hallo Tim, hallo Rufen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch.
Schön, dass du da bist, Tobias. Danke für deine Zeit. 2 Jahre ist es her, dass du hier bei uns warst. Eine lange Zeit, die aber vergangen ist, wie im Flug. Vielleicht kannst du uns ja ein kleines Update geben, was in der Zwischenzeit passiert ist.
Ja, schon verrückt, ne? Also in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute ist es dann auch mir nochmal so richtig gedämmert, dass uns das ganze Thema jetzt schon seit über 2 Jahren schon beschäftigt. Und das waren bewegte Zeiten und das sind natürlich gerade eben auch wieder bewegte Zeiten. Ich glaube, jetzt nochmal im Einzelnen alles wiederzugeben, die ganze Geschichte würde diesen Podcast deutlich sprengen. Es gab so einen Zeitpunkt um den Jahreswechsel, wo wir sehr, sehr starke Signale aus der Politik hatten, dass man eigentlich dieses ganze Vorhaben endgültig nicht mehr weiterverfolgen möchte. Was dann in der Zwischenzeit nochmal dazu geführt hat, dass es nun doch anders kommt, das entzieht sich natürlich auch immer unserer Kenntnis. Das sind dann Fragen, die sich hinter verschlossenen Türen irgendwo abspielen. Es hat für uns den Eindruck, dass am Ende des Tages die grüne Ministerin Katrin Eder halt eben einfach unbedingt ihr Projekt gerne über die Ziellinie schieben möchte und schieben wollte, sodass sich jetzt aktuell der Gesetzesentwurf für ein neues Jagdgesetz seit Mitte Mai im Parlament befindet und für uns als Landesjagdverband und für die gesamte Jägerschaft in Rheinland-Pfalz, aber auch darüber hinaus geht es jetzt halt eben nochmal um alles, um einfach möglichst viel zu erreichen und um möglicherweise auch es einfach immer noch zu schaffen, diesen Gesetzesentwurf zu verhindern.
In Köln nennt man sowas ja Klüngel, also das ist jetzt pfälzischer Klüngel sozusagen, der da politisch vorangegangen ist. Es hat sich aber trotzdem ja einiges geändert. Also diesen Gesetzesentwurf, den wir ja jetzt hier haben, ist ja nicht mehr der, den wir vor 2 Jahren mal hatten. Also da ist ja schon was passiert. Kannst du da nochmal kurz zusammenfassen, inwieweit der sich geändert hat jetzt überhaupt?
Das kann ich schon zusammenfassen. Das ist, sage ich mal, ein Konglomerat an Einzelpunkten. Man kann schon feststellen, dass gewisse ganz gravierende Ideen, die 2023 in diesem Gesetzesentwurf drin waren, ich sage nur mal 2, 3 Eckpunkte, zum Beispiel diese Eigentümerjagderlaubnis oder die Schaffung von Sonderjagdgenossenschaften oder der Umstand, dass man den Mutterschutz reduzieren wollte. Das sind durchaus alles Punkte, die sich in dem aktuellen Gesetzesentwurf nicht mehr wiederfinden. Das macht es aber auch nur zum Teil tatsächlich irgendwo besser. Man merkt einfach, wenn man diesen Gesetzesentwurf auch aus der juristischen Perspektive liest, dass wahnsinnig lange und wahnsinnig oft und wahnsinnig viel an diesem Entwurf rumgedoktert wurde und dass das Ganze halt eben einfach kein sinnvoller Gesetzesentwurf mehr ist, der dort aus einem Guss steht und der am Ende des Tages Hand und Fuß hätte. Das ist das eine. Das andere ist, dass es halt eben einfach in den wesentlichen Fragen nach wie vor zu viele Unschärfen gibt, zu viele Dinge gibt, zulasten der Jägerschaft, aber auch zulasten des Wildes, die halt eben einfach dazu führen, dass man bei allem, was sich verbessert hat, nicht davon reden kann, dass es ein guter Entwurf wäre oder ein tragbares Jagdgesetz. Im Kern bleibt da zu vieles halt eben auch noch, was im Argen liegt.
Ja, Tobias, also es ist einiges passiert, es hat sich auch einiges verändert, aber letztendlich stehen wir jetzt hier an dem Punkt, wo wir trotzdem sagen, wir wollen jetzt nicht über Details dieses Gesetzes diskutieren, sondern dieser gesamte Gesetzesentwurf soll vom Tisch. Welche Gründe sind das, warum wir jetzt immer noch sagen, der muss weg?
Es hat sich halt vor allem an der Grundkonzeption nichts geändert. Und die Grundkonzeption ist, dass die Jäger mit Zwang und Druck dazu gezwungen werden sollen, immer höhere Abschüsse zu generieren. Und das auch im Zweifel über die örtlichen Absprachen mit den Landwirten und den Jagdgenossenschaften hinaus. Die Problematik ist auch, dass der Entwurf im Kern nach wie vor total wildtierfeindlich bleibt. Wir können nur mal nehmen dieses Beispiel mit Damm- und Muffelwild und der Einfärchung dieser Wildarten in Duldungsgebieten, was zumindest mal sehenden Auges auch irgendwo die genetische Armung und Verinselung von diesen Wildarten in Rheinland-Pfalz vorantreiben würde. Mit dem Argument, dass diese Arten hier in Rheinland-Pfalz nicht heimisch wären. Von diesem Framing kann man sich bis heute nicht lösen, obwohl wir bis heute nach wie vor auf den Internetseiten von Landesforsten nachlesen können, dass selbst die Muffelwild und Dammwild als heimische Wildarten betrachten. Und paradoxerweise sollen diese Wildarten beispielsweise einen schlechteren Rechtszustand erhalten als ökosystemfremde Arten, wie zum Beispiel der Waschbär. Ja, also Damm- und Muffelwild muss sich außerhalb von Duldungsgebieten zwingend erlegen. Beim Waschbär und bei den ökosystemfremden Arten wäre das nicht der Fall. Ja, und insofern, wie gesagt, bleibt es einfach ein wildtierfeindliches Gesetz, was auch entgegen aller vollmundigen Behauptungen gerade keine neueren wildbiologischen Erkenntnisse aufgreift. Wir kennen das aus Österreich, aber auch Ansätze aus Hessen zu wildtierökologischen Raumplanungen, dass man halt eben dem Wald auch nicht nur immer mit höheren Abschüssen hilft, sondern zum Teil halt eben auch mit gezielter Jagdruhe. Wir wissen das anhand von neuerer wildbiologischer Forschung, dass immer höherer Jagddruck am Ende des Tages auch immer höhere Wildschäden irgendwo produziert und dass man sich da auch in gewisser Art und Weise in so eine Negativspirale reinbegeben kann. Und das wird alles ausgeblendet. Ja, also alle Fragen rund um den Wald werden immer nur beantwortet mit höheren Abschüssen.
Aber beim Muffelwild, um das mal plakativ darzustellen, Stand jetzt ist Muffel- und Dammwild ja geduldet. Also man darf sie nur nicht in dem Sinne hegen in weiten Teilen Rheinland-Pfalz. Und diese Änderung würde dann jetzt aber tatsächlich ja bedeuten, dass man gezwungen ist, wenn man Muffelwild sieht, jetzt dann mit Mutterschutz nach wie vor, aber dass man gezwungen ist, diese zu erlegen.
Aktuell bezieht sich die Erlegungspflicht in Rheinland-Pfalz außerhalb der Hegegemeinschaft nur auf weibliches Wild, also dass man sozusagen wenigstens den männlichen Tieren, ja, also jungen Widdern oder jungen Hirschen, das Ziehen auch zwischen den Hegegemeinschaften und den Bewirtschaftungsbezirken ermöglicht. Das fällt halt eben nach der aktuellen Gesetzeskonzeption weg. Ja, und wie gesagt, das Paradoxe ist, bei den ökosystemfremden Arten, also Waschbär, Sika, Hirsch, da gibt es diese Erlegungspflicht nicht. Ja, das heißt, der rechtliche Zustand, der bei uns teilweise seit Jahrtausenden heimischen Arten, Dammwild und Muffelwild, verschlechtert sich zum einen und er verschlechtert sich sogar noch gegenüber den ökosystemfremden Wildarten wie Sika-Wild. Und das kann man halt eben im Prinzip ja einem normal denkenden Menschen und erst recht einem normal denkenden Jäger kaum erklären. Vor allem vor folgendem Hintergrund, wenn ich noch kurz einschieben darf. Diese ganze Diskussion rund um den Wald ist ja ein Stück weit paradox. Die grüne Ministerin Katrin Eder hat letztes Jahr die Ergebnisse für Rheinland-Pfalz für die Bundeswaldinventur präsentiert. Und dort konnten wir hören, dass wir heute schon in Rheinland-Pfalz 85% Mischwälder haben und dass schon heute 97% der Ansammlung aus Naturverjüngung stammen. Es gibt gerade eben eine ganz aktuelle Auswertung vom Thünen-Institut zur Bundeswaldinventur, die paradoxerweise belegt, dass wir in den deutschen Wäldern mehr Rückgeschäden durch Vollernte haben als Schälschäden. Und am Ende des Tages soll hier aber halt eben das Wild und die Jägerschaft sollen die Zeche zahlen für die Probleme, die es beim Waldumbau irgendwo gibt. Ja. Und das, obwohl wir von 2008 die Abschussquote oder die Abschusszahlen beim Rehwild von 70.000 auf heute 105.000 hochgesteigert haben. Ne? Also das heißt, man zeigt damit ja oder man sieht daran ja auch, dass sich da mächtig was bewegt. Also dass die Jägerschaft ihren Teil irgendwo auch dazu beiträgt, dass der Waldumbau gelingt und dass wir möglicherweise ganz andere Problemlagen irgendwo haben, dass man es gerade nicht immer nur mit mehr Abschüssen beantworten kann.
Du hast gerade ein gutes Wort gesagt, beitragen. Wie können wir denn als einzelner Jäger in Rheinland-Pfalz oder auch über die Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz hinweg uns jetzt engagieren oder irgendetwas aktiv in die Hand nehmen, um ja zu verhindern, was dort ansteht?
Es ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, was man tut. Es ist einfach wichtig, dass jeder was tut. Ja, das fängt dabei an, dass man einfach nochmal anfängt, das Gespräch zu suchen mit den örtlichen Landwirten, mit den örtlichen Jagdgenossenschaften. Da haben viele noch gar nicht verstanden, was da auch in Bezug auf die Ausweitung der Wildschadenshaftung am Ende des Tages auf die Jagdgenossenschaften zukommt. Wenn jeder von den 20.000 Mitgliedern im Landesjagdverband oder von den 25.000 Jägerinnen und Jägern, die wir in Rheinland-Pfalz insgesamt haben, in den kommenden Wochen, Tagen jeden Tag was unternimmt, Kontakt herstellt zu den örtlichen Landtagsabgeordneten, aber auch zu den Landräten, zu den Kommunalpolitikern, einfach seinen Unmut äußert und sei es nur, indem man gute, sachliche, fachbezogene E-Mails schreibt und darauf hinweist, dass man damit nicht einverstanden ist, dann wird das der Politik in Mainz schon zu denken geben. Darüber hinaus führen wir im Moment in Rheinland-Pfalz in jeder Kreisgruppe dezentrale Protestmaßnahmen durch. In der vergangenen Woche haben da schon viele Kreisgruppen entsprechende Dinge durchgeführt. Wir hatten in Mainz einen Rekordversuch mit Jagdhornbläsern. In Main-Koblenz wurde eine Menschenkette gebildet. Wir hatten aller allerdings auch kleinen Demonstrationen und Kundgebungen. Und da wird in den kommenden Wochen auch noch ganz, ganz viel passieren. Und insofern wäre die eindringliche Bitte, zumindest hinsichtlich der Jäger in Rheinland-Pfalz, dass man schaut, was macht die örtliche Kreisgruppe im Moment an dezentralen Maßnahmen und die Bitte, sich daran auf alle Fälle zu beteiligen. Und wie gesagt, Telefonhörer in die Hand nehmen, E-Mail schreiben, unbequem sein und nerven, ja, und darauf aufmerksam machen, dass dieses Thema für uns wichtig ist. Das wäre ganz großartig.
Die E-Mail-Adresse zum Unmut äußern, die werden wir in die Podcast-Beschreibung hier auch einfügen. Einfach draufklicken, sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, wer es noch nicht hat, und eben da auch mal seine Sorgen und Bedenken äußern. Also ganz, ganz wichtig, weil es eben auch so viele Themen sind, die auch so viele angehen. Ja, eben nicht nur uns Jäger, sondern auch andere, auf die dann Aufgaben zukommen würden, wo es gar nicht nötig ist. Also so ein ganz zentraler Punkt, den ich auch noch sehe, ist das Thema Rotwild-Hegegemeinschaften, ne? Dass die weitestgehend das Recht zur selbstbestimmten Abschussplanung verlieren sollen. Also das ist auch so ein Thema, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie da die Politik auf die Idee kommt, dieses Thema in der Art und Weise zu verändern zu wollen.
Absolut. Hegegemeinschaften insgesamt. Beim Damm- und Muffelwild sollen sie abgeschafft werden. Punkt 1. Punkt 2. Die Rotwild-Hegegemeinschaften würden im Wesentlichen ihre Möglichkeit zur autonomen Abschussplanung verlieren. Man nimmt den Hegegemeinschaften dort jede individuelle Steuerungsmöglichkeit und getoppt wird das Ganze dann noch mit der Idee, alle Verwaltungsfragen in Bezug auf das Rotwild wegzunehmen von den Kreisverwaltungen und auf die obere Jagdbehörde zu delegieren. Was zum Beispiel bedeuten würde, dass also zukünftig die Abschussmeldung zum Rotwild nicht mehr an die untere Jagdbehörde gehen, sondern an die obere Jagdbehörde. Und dann stellt sich der geneigte Fachmann schon wieder die Frage, wie denn eine Oberbehörde in Neustadt mit wenigen Personalstellen 4.000 Abschussmeldungen oder überhaupt den Eingang von 4.000 Abschussmeldungen kontrollieren und nachvollziehen möchte. Das sind Fragen, die wir auch immer wieder gestellt haben, auf die man in meinen Augen auch bis heute keine richtigen Antworten hat, aber man geht über solche Bedenken halt eben einfach hinweg. Und wir haben auch klare Signale, dass die Vorstände in den Hegegemeinschaften, die diese ganze Abschussplanung im Moment ehrenamtlich machen, auch die Wildbestandserfassung im Frühjahr ehrenamtlich durchführen, dass die das so nicht mehr mitmachen würden. Und das ist überhaupt ein Thema, auf das sich möglicherweise auch die Jägerschaft in Rheinland-Pfalz einstellen muss. Wir sind ja 2023 mit einem Warnstreik gestartet hinsichtlich der Beseitigung von Unfallwild. Und wenn dieses Gesetz tatsächlich vor der Sommerpause ohne gravierende Änderungen durch das Parlament gepeitscht wird, dann ist es so sicher wie das Abend in der Kirche, dass wir als Landesjagdverband Rheinland-Pfalz unseren Mitgliedern dringend empfehlen werden, alle ehrenamtlichen Leistungen einzustellen. Da schließt die Arbeit in den Hegegemeinschaften ebenso ein wie die Kidsrettung zugunsten der Landwirtschaft, damit wir halt eben einfach die Politik dann auch im Wahlkampf nochmal zu einem Umdenken zwingen. Wir würden das gerne vermeiden, aber wenn man uns dahin bringt und wenn man uns in diese Ecke zwingt, dann werden wir uns entsprechend kratzbürstig auch über die parlamentarische Phase hinaus wehren.
Definitiv, weil man muss ja auch einfach nicht jeden Blödsinn mitmachen, der einem von oben diktiert wird. Und was, ich musste eben fast lachen, weil ganz oben in dem Gesetzentwurf steht ja dann auch wieder Bürokratieabbau. Und so soll das also aussehen, ne?
Gerade mit dieser Verlagerung der Aufsicht auf die obere Behörde. Man kann das mal rumdrehen. Das ist an der Stelle fast weniger ein Jägerthema. Also mir ist das persönlich relativ egal, ob ich meine Abschlussmeldung bezüglich Rotwild nachher zu meiner unteren Jagdbehörde oder an die obere Jagdbehörde sende. Aber was man halt eben hier als Landesjagdverband wahrnehmen muss, ist, dass das Jagdwesen in Rheinland-Pfalz insgesamt aufgrund von solchen Ideen am Ende des Tages vor Problemen stehen wird. Der Gesetzesentwurf argumentiert ja auch immer, dass es darum gehen würde, eine ordnungsgemäße Jagdverwaltung sicherzustellen. Wenn man aber solche Konzepte fährt, ohne die notwendigen Antworten am Ende des Tages zu haben, dann stellt das keine ordnungsgemäße Jagdverwaltung sicher, sondern es gefährdet diese.
Man beobachtet ja immer mehr, dass die Eigenverantwortung des Jägers angegriffen wird. Das Problem betrifft jetzt euch in Rheinland-Pfalz. In Niedersachsen haben wir es auch gesehen. Wie kommen wir denn da als Jägerschaft insgesamt raus, dass wir nicht von oben herab diktiert werden? Was ist da deine persönliche Meinung, wie wir der Politik langfristig eigentlich begegnen müssen, um nicht unsere Eigenverantwortung zu verlieren?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil es natürlich auch eine große Aufgabe ist. Ich glaube, es gibt zwei, drei Dinge, über die man nachdenken kann. Also erstens, ganz wichtig ist es einfach zu verdeutlichen, dass es ohne die Jägerschaft nicht funktioniert. Das ist auch ein Thema nochmal für dieses Gesetz. Am Ende des Tages muss jemand handwerklich auf dem Hofsitz sitzen und muss bereit sein, ein Stück Wild sauber zu erlegen, es sauber aufzubrechen, sauber zu versorgen, sauber zu vermarkten. So, wenn ich am Ende des Tages die Jägerschaft in eine Ecke zwinge und auch immer die Haftungsfragen überziehe, ja, und ich in die Situation komme, dass ich an einem Revier keine Freude mehr habe, weil die Pflichten höher sind als das, was ich möglicherweise an ja persönlicher Freude und sonstigen Dingen daraus ziehe, dann sage ich irgendwann, gut, dann pachte ich das halt eben nicht mehr. Ja, und dann stehe ich halt eben dafür nicht mehr zur Verfügung. Das ändert ja aber nichts daran, dass am Ende des Tages diese ganzen Dinge irgendwo gemacht werden müssen. Das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum das Kampagnenmotto seit 2023 bei uns lautet, wer macht's, wenn nicht wir? Weil sich in meinen Augen die Politik die Frage stellen muss, wer soll das alles erledigen, wenn die private Jägerschaft irgendwann sagt, das macht man nicht mehr in unserer Freizeit mit privatem Geld. Ich glaube, das ist die Aufgabe auch der Verbände im Übrigen, genau dieses Momentum gegenüber der Politik klarzumachen, dass man da auch irgendwo mit dem Feuer spielt. Wenn wir immer mehr Einschränkungen erfahren, wenn man uns immer mehr Pflichten aufdrückt, dann stelle ich vielleicht als handwerklich begabter Jäger irgendwann auch mal die Frage, wer mich eigentlich einfach dafür bezahlt, dass ich die Abschlüsse für so eine Jagdgenossenschaft erfülle. Und ich glaube, das ist der Weg, den man auf der einen Seite aufzeigen muss. Das andere ist, wir müssen als Jäger geschlossen bleiben und wir müssen uns halt eben immer wieder entschieden gegen alle Angriffe wehren, die aus bestimmten Ecken kommen und die halt eben einfach versuchen, uns einzuschränken. Ja, ich glaube, auch wir in Rheinland-Pfalz haben gezeigt, dass man mit entschiedenem Widerstand viel erreichen kann. Wir hoffen, dass wir mit entschiedenem Widerstand noch viel mehr erreichen können. Wir haben das auch in Niedersachsen gesehen, wir haben es auch in anderen Bundesländern gesehen. Ich glaube, niemand ist in der Breite, auch in der im Land so weit und so gut vernetzt, wie es die Jägerschaften sind. Das ist ein Pfund, mit dem wir immer wieder wuchern können. Wir müssen nur halt eben auch einig und geschlossen stehen und müssen auch alle dran mitarbeiten. Also die Verbände können es immer nur bis zu einem gewissen Stück vorgeben, sind aber hinten raus auch darauf angewiesen, dass die Mitglieder an der Basis es halt eben einfach mit viel Herzblut aufnehmen, umsetzen und auch ihren Teil zu diesen Maßnahmen beitragen. Und wenn man das so sieht, dann glaube ich, gelingt es auch immer wieder, sich gegen Angriffe erfolgreich zu wehren.
Und einmal mehr sind wir da ja auch die Anwälte des Wildes, wie man so schön sagt, die freiwillige Feuerwehr des Waldes. Denn letztendlich geht es ja bei dem ganzen Thema nicht nur um uns als Jäger und mit dem, wie wir da weiter vorgehen wollen, sondern in erster Linie geht es ja um die Wildtiere auch und dass diese vernünftig in unserer Kulturlandschaft leben können und dürfen und sollen ja auch vor allen Dingen. Insbesondere was das Thema Muffel und Dammwild angeht, finde ich es unfassbar absurd. Wir hatten letzte Woche ja noch den Dr. Julian Laumeier hier und haben über das Thema Rotwild und Wanderkorridore etc. gesprochen. Und du hast es eingangs schon gesagt, da ist dieses Gesetz einfach wildfeindlich. Allein schon aus dem Grund, meiner Meinung nach, muss dieses Gesetz definitiv vom Tisch. Ich zum Beispiel, wir haben Muffelwild bei uns im Revier und es ist jedes Mal eine Riesenfreude, das zu sehen, eine Riesenfreude, hier und da mal einen Widder erlegen zu können. Ich habe schon seit 10 Jahren, glaube ich, von jedem Widder, den ich bei uns erlegt habe, ein Trägerpräparat gemacht, weil schon seitdem die Angst besteht, dass alleine das Muffelwild wegen dem Wolf ausgerottet wird. In vielen Teilen Deutschlands ist das ja schon passiert. Und wenn man jetzt überlegt, dass man da nochmal einen draufsetzt und die Jäger auch noch teilhaben sollen an der Ausrottung des Muffelwildes in Deutschland, finde ich das einfach furchtbar und auch absolut nicht nachvollziehbar. Und wer immer noch glaubt, dass Grün wählen in irgendeiner Art und Weise tierfreundlich wäre, der muss dann jetzt wirklich mal verstehen, dass das mitnichten so ist und das Gegenteil der Fall ist.
Da bin ich voll bei dir. Auch an der Stelle, Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt schon dreimal erwähnt habe, aber es ist paradox. Also die Partei des Tierschutzes und der Artenvielfalt trägt im Prinzip am Ende des Tages ein Gesetz voran, was sich gezielt gegen einzelne Arten wendet, die hier seit Jahrtausenden bei uns heimisch sind, ja, und die auch zu unserer Kulturlandschaft am Ende des Tages dazugehören und die Muffelwildbestände sowieso belastet sind mit Blick auf eine bevorstehende genetische Verarmung, dass man das von dort aus mitträgt, paradox. Ja, anders kann man das einfach nicht sagen und dagegen gilt es sich zu wehren. Thema Wolf, es ist uns versprochen worden, dass wenn man den Wolf ins Jagdrecht aufnimmt, dass eine Klarstellung erfolgt, dass Zaunbaumaßnahmen, Rissentschädigungen, all diese Dinge nicht aus den Mitteln der Jagdabgabe bedient werden. Diese Klarstellung hat es natürlich nicht ins Gesetz geschafft. Ja, und auch da besteht, sage ich mal, die konkrete Angst, dass wir am Ende des Tages die Zeche für diese Tierart bezahlen, hinsichtlich der wir schon seit ganz, ganz langen Jahren, gell, auf Bedenken aufmerksam machen und immer mahnende Worte erhoben haben, dass sie in unsere Breitengrade und in unsere Kulturlandschaft eigentlich nicht passt. Man könnte ja auch mal die Frage stellen, wie kann es eigentlich sein, dass diese doch sehr, sehr gefahrträchtige und schadensgeneigte Tierart keine Duldungsgebiete bekommt. Ja, also wieso gibt es Duldungsgebiete für Damm- und Muffelwild, aber warum gibt es keine Duldungsgebiete für den Wolf? Ja, mag ja sein, dass es in irgendwelchen Nationalparken oder großflächigen Waldgebieten möglicherweise auch geeignete Lebensräume für Wölfe gibt. Man könnte es aber auch umgekehrt denken, dass man sagt, die gibt es dann halt eben auch nur dort, ja, und nicht an anderer Stelle. Und das zeigt halt eben einfach auch so ein bisschen den inneren Widerspruch, den dieses Gesetz an vielen Stellen immer wieder aufweist.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, sagen wir mal, es würde jetzt passieren, dass der Wolf dann wirklich zu einer jagdbaren Wildart in Deutschland wird, per Abschussplan, per Genehmigung oder wie auch immer, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Damen und Herren da oben dann wieder auf die Idee kommen und sagen, na gut, also Jäger, ihr könnt den Wolf ja jetzt jagen und dementsprechend seid ihr jetzt auch für den Wolf verantwortlich. Und wenn der Wolf jetzt aber Schäden macht, dann seid ihr auch dafür verantwortlich. Dann wird der Paragraf mit dem Wildschaden mal eben noch um Wolfsschaden ergänzt, weil wir Jäger können ihn jetzt ja jagen und deswegen ist es jetzt ja auch unsere Schuld, wenn der noch irgendwelche Tiere angreift.
Also ganz fernliegend ist der Gedanke nicht.
Überspitzt gesagt.
Nee, ist das richtig. Also die Angst oder die Gefahr, ja, die haben wir im Verband auch schon seit langer Zeit. Deswegen haben wir das mit dem Wolf im Jagdrecht auch immer ein bisschen ambivalent gesehen. Jetzt muss man ehrlich sein. Also beim Fuchs zum Beispiel gibt es auch keine Wildschadensersatzverpflichtung. Ja, aber es ist schon richtig. In ferner Zukunft könnte man das natürlich einmal anders sehen. Gut, da müssen wir da nochmal neu drüber sprechen. Wie gesagt, für den Moment ganz konkret sehen wir die Gefahr, dass mit der Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht am Ende des Tages auch die Möglichkeit besteht, Mittel aus unserer Jagdabgabe, ja, die immerhin wir Jäger bezahlen, in Wolfsprojekte fließen. So, und das kann und darf halt eben auf gar keinen Fall sein. Und das muss auch gesetzlich oder müsste gesetzlich zwingend klargestellt werden. Der Wolf soll zwar ins Jagdrecht kommen, aber ohne Aneignungsrecht. Das bedeutet, man würde dann, wenn irgendwann mal Jagdzeiten festgelegt sind, zwar einen Wolf erlegen dürfen, man dürfte ihn sich aber nicht aneignen. Jetzt mal unabhängig davon, ob man von einem Wolfspelz oder von einem Präparat viel hat, ist das natürlich auch wieder ein echter Systembruch. Ja, weil Jagdrecht ist Eigentumsrecht und natürlich ist mit dem Jagdrecht die Recht zur Aneignung verbunden. Und hier wird wieder so eine Tür geöffnet in so eine ganz komische Richtung und dieses Feld auch wieder aufzumachen, das deutet in meinen Augen auch mit Fernwirkungen auf die nächsten Jagdgesetzänderungen in 15 und 30 Jahren wieder in eine ganz ungute Richtung, weil man dann am Ende des Tages halt immer sagt, also selektiv, die Jäger müssen zwar Verantwortung zeigen für eine Wildart, müssen sie auch bejagen, bewirtschaften, managen, egal mit welchen Euphemismen das man dann in 15 Jahren eventuell unterlegt, aber aneignen. Ja, das dürfen sie sich dann halt eben nicht, gell? Und das ist auch nochmal ein sehr gefährlicher Systembruch, der hier in dem aktuellen Gesetzesentwurf zumindest mal im Kern angelegt ist.
Das wäre in dem Fall ein Präzedenzfall oder gibt es irgendeine andere Tierart, bei der das auch so ist?
Nein, also meines Wissens nicht. Ich muss jetzt nachdenken, dass ich nichts Falsches sage, aber für die Wildarten nicht. Es gibt natürlich Wildarten, die dem Jagdrecht unterfallen, aber wo wir auch einen besonderen Schutz drauf haben, ja, und wo der besondere Naturschutz dann am Ende des Tages auch die Aneignung wieder ausschließt. Also zum Beispiel Thema Luchs, ja, da ist das so. Aber das kommt an der Stelle nur aus den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes. Und es gibt also im Jagdrecht keine Differenzierung oder es gibt keine Wildart, die wo es nach dem Jagdrecht kein Aneignungsrecht gibt. Das existiert nicht.
Ja, Tobias, du hast gesagt, was jetzt der einzelne rheinland-pfälzische Jäger unternehmen kann. Er soll nervig sein, er soll mit seinen Landwirten vor Ort sprechen, mit den Grundeigentümern ins Gespräch gehen, den Abgeordneten nerven oder den Kreistagsabgeordneten. Was sind denn jetzt weitere große Meilensteine, auf die wir blicken? Zum Beispiel irgendwelche Demonstrationen, irgendwelche Veranstaltungen oder auch jetzt Stichtage im Rahmen des Gesetzes?
Nächste Woche am 17. Juni findet im Rheinland-Pfälzischen Landtag die Ausschusssitzung statt, in der die Sachverständigen angehört werden. Auch wir als Landesjagdverband sind dort vertreten, wo also die Möglichkeit besteht, nochmal gegenüber den Fachpolitikern im Umweltausschuss Stellung zu beziehen. Das Ergebnis dieser Ausschusssitzung soll dann am 25. Juni 2025 in Mainz beraten werden, in einer weiteren Ausschusssitzung. Deswegen findet an diesem Tag auch unsere Großdemo statt. Innerhalb dieser Ausschusssitzung wird es dann Beschlussempfehlungen geben, die wir jetzt noch nicht kennen. Das muss man abwarten. Ja, jedenfalls nach den Planungen der Regierungskoalition soll es so sein, dass dann in der ersten Juliwoche das Gesetz im Parlament zur endgültigen Abstimmung gestellt wird. Hinweis noch von mir, wenn es so kommt, wie es die Regierungskoalition im Moment planen, dann würde das Gesetz erst zum 1. April 2027, also erst übernächstes Jahr in Kraft treten tatsächlich. Das muss man auch nochmal abwarten, was dann bis dahin eventuell alles noch passiert. Aber soweit erstmal quasi die nächsten parlamentarischen Schritte und für uns als Landesjagdverband natürlich der Meilenstein am 25. Juni mit der Großdemo in Mainz.
Da ist dann also auch jeder aufgerufen, gerne auch aus benachbarten Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen zu erscheinen und Lärm zu machen.
Ja, ich gehe Ich gehe eins weiter. Also nicht nur aus den benachbarten Bundesländern, sondern aus allen Bundesländern. Ja, ich glaube, da kommt genau das zum Tragen, was ich vorhin sagte. Wir brauchen da Schlagkraft und Entschlossenheit. Wir Jäger in Deutschland stehen und fallen am Ende des Tages zusammen. Ich glaube, jeder einzelne Landesjagdverband ist am Ende des Tages möglicherweise auch zu klein, um sich gegen ja die Pläne der großen Politik irgendwo auflehnen zu können. Und insofern brauchen wir immer Solidarität und Unterstützung untereinander. Ich selber war in Hannover. Ich selber würde auch in jedes andere Bundesland fahren, wenn am Ende des Tages dort ja untragbare Gesetzesvorhaben anstehen und dort zu Demonstrationen aufgerufen wird. Insofern muss sich auch jeder klar sein, dass was heute in Rheinland-Pfalz Realität wird oder Realität werden könnte, ja, das wird sich dann möglicherweise auch anschließend in jedem anderen Bundesland irgendwo verwirklichen. Das sind ja immer Testphasen. Das sind ja auch immer die gleichen Kreise, die versuchen auszutesten, wie weit kann man gehen, was löst Widerstand aus, was geht durch, was ist tragbar, was ist nicht tragbar. Und nochmal, jede Regelung, die hier in Rheinland-Pfalz kommt, ist ein Signal in Richtung anderer Bundesländer. In Rheinland-Pfalz hat man das jetzt auch so gemacht und deswegen setzen wir das für unser Bundesland auch so um. Und insofern ist es nur augenscheinlich so, dass dieses Gesetz nur die rheinland-pfälzische Jägerschaft betrifft. In Wahrheit ist jeder einzelne Jäger und jede einzelne Jägerin in Deutschland betroffen. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, auch vor dem Hintergrund, wenn wir möglichst viel und möglichst große Unterstützung bekommen. Ich weiß, das ist viel verlangt. Jeder muss Zeit opfern. Als ich im Januar in Hannover war, waren das auch für mich mit An- und Abreise fast anderthalb Tage, die am Ende des Tages draufgegangen sind. Aber es kann sich auch jeder mal die Frage stellen, wie viel Zeit wir ansonsten für unsere Passion aufwenden, wie viel Zeit wir auf Drückjagden verbringen, wie viel Zeit wir auf Ansitzen verbringen. Und für jeden Einzelnen sind es mal 6 bis 8 Stunden, die er hier irgendwo investieren muss. Wir haben es extra so gelegt, dass die eigentliche Demo erst um 11 Uhr beginnt. Also das heißt, es ist auch genug Zeit da, um morgens die Anreise auf sich zu nehmen. Und es ist an der Stelle nochmal der große, große Appell und die große, große Bitte, kommt nach Mainz, unterstützt euch uns schlagkräftig und am liebsten immer unter dem Motto Du plus eins. Das heißt, schaut bitte alle, dass ihr noch jemanden mitbringt. Bringt eure Freundin, eure Lebensgefährten mit, eure Freunde, Arbeitskollegen, wie auch immer. Mainz ist wirklich eine Reise wert. Es ist eine schöne Stadt. Macht euch dort einen schönen Tag und habt mit uns ein unvergessliches Ergebnis.
Ja, ist doch ein schöner Appell an die Verantwortung des Jägers für mehr Eigenverantwortung, damit die auch langfristig bestehen bleibt.
Tobias, du hast vor 2 Jahren gesagt, das hier ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Jetzt müssen wir gegen Ende aber dann doch zum Sprint ausholen, ja, und nochmal richtig Gas geben, Druck machen, laut sein und unbequem, um jetzt wirklich das Ziel zu erreichen, dass dieser Gesetzentwurf vom Tisch kommt und das am besten für ganz, ganz lange Zeit.
Ja, ich will ein bisschen widersprechen. Es ist ein Zwischensprint. Man muss realistisch sein. Ob wir das wirklich schaffen, hier das alles nochmal zu verhindern, das werden wir sehen. Ich glaube, das kann man auch nicht sicher prognostizieren, aber es gibt ja auch den alten Spruch, wer noch nicht kämpft, der hat schon verloren. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wenn es wirklich so kommen sollte, dass dieses Gesetz den Landtag passiert, dann müssen wir danach mit Sicherheit mal kurz durchatmen, aber dann wird es auch weitergehen. Wir erinnern uns alle an Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen nach der großen, großen Demo mit den heute noch spektakulären Bildern von der Rheinbrücke mit dem langen, langen orangenen Wurm aus Jägerinnen und Jägern, die man dort sieht, war es ja auch so, dass das Gesetz selber nicht verhindert wurde. Ja, das grüne Jagdgesetz von Herrn Remmel in Nordrhein-Westfalen hat damals das Parlament und den Landtag passiert und wurde erst danach, nach einer Landtagswahl, die eine neue Landesregierung in Kraft gesetzt hat, nochmal zurückgenommen. Und das ist halt eben auch ein Thema, was wir als rheinland-pfälzische Jägerschaft im Blick behalten müssen. Auch wenn dieses Gesetz den Landtag passiert, zeigen wir mit einer großen Beteiligung jetzt bei der Demo, aber auch bei den dezentralen Maßnahmen der Kreisgruppen und Hegeringe, dass das Thema eine politische Relevanz hat. Und je mehr es uns gelingt, aufzuzeigen, dass wir eine politische Relevanz besitzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eventuell auch nach einer Landtagswahl eventuell nochmal eine Umkehr oder zumindest Verbesserungen erreichen. Und insofern hat diese Demo und insofern haben alle Maßnahmen, die wir im Moment machen, eine unglaubliche Strahlkraft deutlich über den 3. Juli hinaus. Ja, es geht, wie gesagt, um die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und es geht halt eben auch in der Signalwirkung um die zukünftige Jagdgesetzgebung in allen anderen Bundesländern.
Was auch passiert, wir geben nicht auf. So kann man es zusammenfassen.
So ist das, ganz genau.
Tobias, ich glaube, wir haben das Thema jetzt nochmal gut beleuchtet. Der Auftrag ist klar. Danke von unserer Seite, dass du bei uns warst, dass du das nochmal klar gemacht hast, worum es jetzt geht. Ich glaube, das ist wichtig, wirklich für jeden Einzelnen nochmal zu verstehen, dass wir jetzt handeln müssen. Ja, wir können uns jetzt eigentlich gegenseitig nur viel Erfolg wünschen und das Beste geben.
So ist das. Vielen Dank, dass ich die Zeit nutzen konnte. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Tobias. Und ich hoffe, dass auch du dich nach diesem Marathon irgendwann ein bisschen erholen kannst, weil ich glaube, man kann sich durchaus vorstellen, was das für ein Kraftakt auch für dich in deiner Funktion sein muss.
Das bringt die Funktion auf der einen Seite so mit sich. Es macht auch teilweise dann viel Spaß, weil man einfach merkt, dass man auch was erreicht und was erreichen kann. Aber tatsächlich, ich wäre wirklich auch ganz froh, einfach nochmal auf die Jagd gehen zu können. Das würde ich mir persönlich für die nächste Zeit auch nochmal wünschen.
Ja, Tim, ich habe hier während der Aufzeichnung meinen Dackel auf dem Arm.
Ui, Jule, hallo.
Der meckert hier ab und zu, wenn ich mal mich so bewege, dass er nicht mehr ganz so bequem liegt. Da denkt man sich, man müsste ab und zu Dackel sein. Ne? So richtig sorgenfrei jagen gehen, sich um nichts anderes scheren, immer diese schweren politischen Themen.
Ach ja, aber es ist ja auch wirklich ätzend. Ne? Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, mit dem Muffelwild, das liegt mir ja wirklich sehr am Herzen. Und seit 10 Jahren mache ich mir da von jedem Widder ein Trägerpräparat, weil ich Angst habe, dass es sie bald nicht mehr gibt und dann irgendwann meinen Enkeln erzählen muss, das ist der letzte Muffel, der in der Eifel gelebt hat. So aus Sicherheitsgründen. Ne? Und dann fangen die da an, so eine Scheiße, wirklich, man kann es ja nicht anders sagen, sich auszudenken. Und es ist ja wirklich, also es gibt ja wirklich in Deutschland nicht mehr viel Muffelwild. Und wie man auf die Idee kommen kann, diese letzten jetzt auch noch eliminieren zu wollen, das finde ich einfach, ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, weil Muffelwild, das sind ja wirklich die allerletzten, die jetzt dafür verantwortlich sind oder zahlenmäßig da überhaupt was dazu beitragen könnten, dass der Wald nicht wächst.
Wobei man muss natürlich auch vielleicht hier und da ein bisschen differenziert schauen. Hast du dieses gesehen, dieses Beispiel? Da gibt es doch auch irgendwo in Rheinland-Pfalz so eine Gemeinde, wo das Muffelwild ein bisschen zahlenmäßig aus dem Ruder gelaufen ist. Und da, glaube ich, dann dafür gesorgt hat, dass irgendwie dieser Hang drohte abzurutschen. Hast du
doch ja, also Rufen, du darfst doch nicht alles glauben, was du liest. In welchem Jagdmagazin stand das denn?
Ich weiß nicht, ich habe es nur am Rande mitbekommen. Natürlich, also sagen wir mal so, vielleicht gibt es auch hier und da Populationen jeglicher Wildart, die etwas zu hoch sind, aber das ist natürlich jetzt.
Ja, das ist ja klar. Es gibt natürlich auch in der Eifel Gebiete, wo Überpopulationen an Rotwild, an Dammwild, an weiß ich was für einem Wild sind. Das ist ja vollkommen klar, aber das ist halt partiell und hat im Großen und Ganzen dann keine Auswirkungen. Also, ne?
Auf jeden Fall hatte ich an so ein paar Stellen, musste ich so ein bisschen aufhorchen, weil es gab ja auch gerade aktuelle Nachrichten, die über die Jagdbubble hinweggingen. Zum Beispiel diesen Goldschakal auf Sylt. Hast du das mitbekommen?
Ja, das muss ein blutrünstiger Goldschakal gewesen sein.
Der hat echt ein Massaker angerichtet. Ich glaube, 90 irgendwie Schafe und Lämmer hat der wohl gerissen. Also auch wirklich bestätigt, das ist kein Gerücht. Und da hatte sich ja, glaube ich, das Land und auch tatsächlich die meisten Naturschutzverbände drauf geeinigt, den jetzt zu entnehmen. Was ja auch völlig richtig ist. Also du willst ja auf einer Insel, was ja meistens ein Eldorado für sämtliche Bodenbrüter und Niederwildarten ist, willst du ja keinen Goldschakal haben. Und das hat aber ein kleiner Naturschutzverein, der heißt, glaube ich, einfach nur Naturschutzinitiative, der hat das gekippt, der hat dagegen geklagt und jetzt hat irgendwie das Gericht gesagt, ja, okay, müssen wir jetzt den Abschuss aussetzen, bis erstmal dieser ganze Sachverhalt geklärt ist und der Goldschakal macht weiter sein Ding.
Also ich war früher relativ häufig auf Sylt, von daher kenne ich die Menschen da auch ganz gut. Also ich glaube nicht, dass der noch lebt.
Ich weiß es also, nicht.
Die Insulaner, die sind ein eigenes Volk und wenn da irgendwie so ein Eindringling kommt, der einen stört, da kann ich mir vorstellen, hat da irgendeiner eine Mistgabel schon ausgepackt.
Es sollte auf jeden Fall angeblich schon so ein kleiner Jagdtourismus ausgebrochen sein, dass da wohl einige Jäger angereist sind, auf diesen Goldschakal legal zu erlegen.
Also ich hätte dann an erster Stelle an Gerold gedacht eigentlich. Goldschakaljagd auf Sylt, auch herrlich, toller Hand- und Imanfilm.
Ja, und im Saarland übrigens auch, das ist mir eingefallen, als wir über die Wanderbewegung vom Rotwild geredet haben. Im Saarland gibt es ja so eine Brücke über die A8 und das ist eine Grünbrücke, wo sie jetzt einen 30 Hektar Solarpark draufbauen wollen. Das
ist auch eine klasse Idee, oder? Dafür wurde sie ja gemacht eigentlich, ne?
Genau das, wo wir uns den Mund drüber fusselig geredet haben im letzten Podcast.
Was ist denn los mit der Menschheit momentan?
Das ist noch wenigstens ein schönes Thema. Abwechslung.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Saure Gurkenzeit, nur lästige Politikthemen am Start.
Nee, schönes Wetter ist.
Ja, ich merke das auf jeden Fall, nämlich die Gräserpollen blühen wieder fleißig und jetzt haben wir mal ein paar Tage schön Wetter. Die Landwirte holen jetzt alle ihr Heu rein und tatsächlich auch noch jede Menge frisch gesetzte Kitze in den Wiesen. Also liebe Landwirte, Bescheid sagen.
Wie ist es denn dieses Jahr? Sind die Kitze früh gekommen oder spät rufen? Was würdest du sagen?
Ja, ich habe es echt so, ich bin ja zum einen viel in der Nordsee bei meiner Freundin, aber auch mein Revier im Arnsberger Wald und es ist so verschieden, also völlig ja in die Länge gezogene Setzperiode, würde ich mal sagen. Es gab viele Kitze Ende April, aber auch gleichzeitig teilweise jetzt noch Ricken, die rund sind, was ja auch eigentlich schon sehr spät ist. Und ja, von daher ist alles dabei und umso wichtiger eben auch noch jetzt die Jungwildrettung durchzuziehen. Ist ja nicht nur die Kitze, die in den Wiesen liegen, sondern auch sämtliche Bodenbrüter und so weiter. Und von daher, spannendes Jahr, was die Kitzrettung angeht.
Aber ich sag, dass sich das so in die Länge zieht, liegt definitiv am Klimawandel. Und das ist das Wild ja selber schuld, weil die immer den Wald aufgefressen haben.
Ja, völlig natürlich. Also, es liegt auf der Hand. Ich glaube, wir müssen nochmal das Jagdgesetz anpassen.
Lass uns doch mal ein Jagdgesetz schreiben, rufen. Das könnte witzig werden. Nee, aber trotz alledem, ernstes Thema. Ich bin echt froh, dass der Tobias jetzt wieder bei uns war und das nochmal alles ein bisschen klar gerückt hat und vor allen Dingen auch klar gesagt hat, worum es jetzt geht, was wir machen können. Und ich habe schon sehr, sehr viel Zuversicht so in seinen Aussagen und in seiner Stimme auch gehört. Klar muss man da immer vorsichtig sein mit Prognosen bei sowas, aber ich glaube schon, dass wir das schaffen können.
Aber man sieht auch echt, dass es wirklich Verhandlungssache, ne? Da kommt irgendwann mit so einem Gesetzesentwurf und das wird voll geballert mit auch teilweise wirklich Absurditäten, wo du ja als Partei vorher weißt, das geht eh nicht durch, ne? Und dann werden halt ein paar Punkte gestrichen, aber dafür bleiben dann halt hier und da noch so ein paar Eckpunkte stehen, die du halt vorher, die man halt dann nicht einkassieren wird, so, ne? Aber ich glaube, was keine Verhandlungssache ist, das sind die Top 3 des Monats, oder?
Die können wir maximal verhandeln. Aber das ist wenigstens mal was Schönes. Also.
Die Top 3 Filme des Monats.
Ja, Rufen, was ist dein Top 3 Film des Monats? Fängst du mal an.
Ja, ich fange an. Und zwar, ich habe den Film jetzt gewählt, weil er gerade eben rausgekommen ist. Ich habe ihn gerade eben auch schon gesehen und ich habe mich so richtig abgeholt gefühlt. Es geht nach Brandenburg.
Nikolaus ist jetzt zu Besuch, Arthur ist zu Besuch und noch zwei andere Freunde. Und wir sind jetzt eine Woche lang unterwegs bei unseren Nachbarn im Revier.
Der Film startet mit so Aufnahmen. Du musst dir vorstellen, diese weiten Kiefernwälder und es liegt da so eine ganz eigentümliche Nebelstimmung vor und so ein richtig schimmerndes Morgenlicht. Und ich hatte beim Zuschauen sofort dieses Gefühl, da wäre ich jetzt richtig gerne und würde einfach diese Atmosphäre gerne erleben. So, hab mich sofort in so gefesselt, würde ich sagen. Und das fand ich so geil, dass das mein Platz 3 ist.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, wir waren ja vor kurzem erst in Brandenburg beim Hutui und ich liebe diese Gegend da oben, einfach diese Kiefernwälder. Und was ich wirklich am schönsten finde, Rufen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese Kiefernwälder haben zu einer bestimmten Jahreszeit und besonders morgens, haben die so einen süßlichen Geruch. Das riecht irgendwie so ein bisschen nach Blaubeere oder irgendwas. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und ich kenne den Geruch, das hat sich bei mir in der Kindheit eingebrannt, aus Tschechien. Weil es da auch in dem Revier, wo wir gejagt haben, auch relativ viele Kiefernwälder gab. Und ich habe mich früher immer gefragt, wo dieser Geruch herkam. Ich konnte das gar nicht so richtig einordnen. Und irgendwann habe ich dann verstanden, das sind die Kiefern. Und da bin ich natürlich maximal neidisch. Ich habe Baumneid, weil in der Eifel gibt's die halt nahezu überhaupt nicht, logischerweise. Die brauchen ja eher sandige Böden. Und deswegen vollkommen nachvollziehbar. Schade, dass man beim Film gucken das nicht mitriechen kann.
Ja. Ich kenne nur diesen Geruch von, weißt du, wenn
von
so...
Von Pansen.
Pansen. Wie kommst du jetzt darauf?
Also, weiß ich nicht.
Diese Worte lass ich mir nicht in den Mund legen. Also ich habe noch nie auf den Pansen geschossen.
Zumindest nicht gezielt.
ich wollte eigentlich sagen, ich kenne diesen Geruch von Holzernte. Wenn du so frisch geerntetes Kiefern- oder Fichtenholz hast, habe ich übrigens auch bei euch in der Eifel letztens wieder gerochen. Da war auch so ein Fichtenpolter. Das riecht so richtig geil einfach nur. Kennst du das?
Ja, wir haben gerade so waldbauliche Maßnahmen und das riecht bei uns momentan überall. So, die ganzen Fichten kommen weg bei uns.
Ja, hat sie der Käfer geholt oder hat sie der Waldbauer geholt?
Teils war eben der Käfer schon drin und dann haben wir jetzt gesagt, im Rahmen der klimapolitischen Ziele machen wir die mal weg. Wir wollten aber auch vielleicht einfach nochmal so ein bisschen neue Dickungen haben. Macht dir auch Sinn. Aber ich muss dir noch meinen absoluten Lieblingsgeruch erzählen. Und zwar haben wir früher in so einer kleinen Anlage gewohnt, da wo so ein Hausmeister war und relativ viel Wiese war. Und dieser Hausmeister hatte so einen geilen Rasentraktor, womit er dann besonders im Frühjahr dann immer rumfuhr und die Wiesen gemäht hat. Und dieser Hausmeister, der rauchte so selbstgedrehte Zigaretten mit Drumtabak. hieß der. Ich weiß noch, so eine blaue Schachtel war das irgendwie, wo
er dann immer... Hört sich sehr tödlich an.
Sehr tödlich. Rauchen gefährdet ihre Gesundheit, klar. Naja, auf jeden Fall fuhr der dann immer rauchend auf diesem nach Benzin riechenden Traktor. Und dazu kam dann dieser Geruch von frisch gemähtem Rasen. Und die Kombination dieser drei Sachen, also Tabak, Benzin und Rasen, liebe ich einfach bis heute. Also ich könnte auch bei so einer Tankstelle, wenn ich an der Tankstelle bin, dann ziehe ich auch immer so dreimal durch. Weißt du? Das ist einfach so ein schöner Geruch. Ich liebe das. Oder wenn Roller vor einem fährt, auch herrlich.
Oh, Roller finde ich schon zu doll, ey. Da tut es mir schon fast in der Nase weh. Aber,
ach, nee. Ich bin da irgendwie total addicted. Was ich hingegen überhaupt nicht mag, ist, wie Schiffe riechen.
Ja, ja. Meinst du diesen Wassergeruch oder diesen Geruch von diesem verbrannten Schweröl?
Ja, ja, dieser Tankergeruch irgendwie, den man so in Häfen hat und so. Der gefällt mir überhaupt nicht.
Widerlich.
Aber das ist eigentlich eine gute Überleitung zu meinem Top-2-Film. Das kam jetzt aus Versehen. Man könnte meinen, ich hätte mir das vorher überlegt, ist aber nicht so. Und zwar war der gute Hermann angeln. Und zwar an der Müritz.
Gute raus, der Spaß beginnt.
Hast du ihn? Jawohl! Alter! Ja, wieder ein. Geil! Mega! Stabil! Wahnsinn, wie krass klar ist das denn hier? Nein!
Der war gut, ne?
Nein!
62er Hecht, passt perfekt. Der kommt auch mit in die Küche.
Als ich das gesehen habe, diesen Film, da habe ich echt gedacht, ach Mann, ey, das willst du auch seit Jahren schon machen und du kommst irgendwie dazu. Da haben sich ein paar Jungs, also Malte, Hermann und noch zwei Freunde, haben sich so ein Hausboot gemietet und sind damit ein paar Tage über die Müritz geschippert und haben auf Raubfische geangelt. Ja, das ist einfach so ein totaler Wohlfühlfilm. Also man sieht das einfach und denkt nur so, boah, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ich war schon kurz davor, mir irgendwie sowas zu buchen. Und das muss ich aber auf jeden Fall mal machen. Vielleicht mache ich es noch diesen Sommer. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Und die fangen da wirklich gut Fisch und die Stimmung auf dem Bötchen ist mit Kapitän Hermann einfach wunderbar. Und ich finde, also ich meine, wir sind ja eine Jagdvideoplattform in erster Linie, aber gut, die meisten von uns Jägern angeln ja irgendwie auch. Und für alle, die sich wenigstens ein bisschen für Angeln interessieren, aber insbesondere für einfach so einen schönen Wohlfühlfilm, kann ich einfach nur sagen, guckt euch den Film an, weil der macht wirklich Spaß.
Das ist schon geil. Hermann macht ja so viel Gemeinschaftsdinge. Auch das jetzt, wo er da in Polen war, hat eine ganze Truppe an Jägern sozusagen mitgenommen, so eine Team-Jagdkrone-Jagdreise. Das gefällt mir schon. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, so ein Hoodie auf so einem Hausboot könnte auch geil sein.
Mal gucken, wer dann am Ende noch auf dem Boot sitzt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Da musst du schon aufpassen. Ne? Also ich meine, der Kapitän muss ja nüchtern bleiben beim Fahren, aber die anderen haben da sicherlich auch mal hier und da ein Bier getrunken. Ne?
Ja,
und
Mann über Bord.
Mann über Bord. Ja, das kann schon passieren. Ne? Muss man aufpassen. Aber gut. Wir müssen zu unserem Top-1-Film kommen, Ruven. Ja. Was ist es? Was kann es sein?
Ich glaube, Top-1 ist wieder in Brandenburg, oder?
Ja, finde ich auch. Ganz klar. Einfach nur wegen den schönen Kiefern.
Hartmanns Hai.
Uns Dank. Das Hand-on-Demand-Weekend in Brandenburg.
Hartmanns Hai nochmal.
Das kann aber nichts. Ach Gott.
Soll ich schießen, ja?
Da vorne wackelt der Busch. Man darf von einem Lauf reden.
Wir haben einen Wolf zusammen gesehen.
Jetzt ist genau das passiert, was ich nicht wollte.
Unglaublich. Wenn wir 10 Stück Wild zur Strecke bringen, wäre ich schon ganz happy.
Nein.
Allgemein muss man sagen, haben wir gerade eine wundervolle Zeit.
Hartmanns Heil, Elisa.
Quack.
Wobei ich sagen muss, jetzt müssen wir Schluss machen, oder?
Jetzt müssen wir Schluss machen, sonst werden die anderen...
Es ist natürlich unser Hoodwee, unser gemeinsames Jagen in Brandenburg. Also was mir so an diesem Hoodwee so viel Spaß macht, ist dieses, ja gar nicht mal das Gemeinschaftliche an sich. Also klar, das ist toll, aber dadurch irgendwie entsteht bei uns immer so ein Feeling, weißt du, so eine Leichtigkeit irgendwie. Und das macht die Tage vor Ort immer so außergewöhnlich, dass das auch einfach in so einer richtig guten Erinnerung bleibt. Und es passt immer, es ist harmonisch in der Truppe und dann in so einem tollen Revier mit so fantastischen Gastgebern, die auch wirklich großzügig sind mit der Freigabe. Vor Ort dieses Haus, das passt ja alles perfekt. Es ist einfach so eine schöne Gemeinschaftszeit und das ist auch das, was Jagd ausmacht. Ne? Nicht allein auf dem Hochsitz sein und da irgendwie für sich was erleben, sondern nee, dieses Gemeinschaftliche, es ist einfach was fürs Herz, finde ich so.
Und ich finde das immer so verrückt. Also vor den ersten Hoodwees, das war jetzt ja schon das vierte, habe ich immer so ein bisschen Sorge gehabt, weil wir sind ja schon alle spezielle Typen oder spezielle Frauen. Gut, die einzige Frau mittlerweile bei uns ist Elisa und Tammy natürlich ist jetzt mit dabei. Hier sind sie wenigstens zu zweit. Aber ich dachte, ja, boah, so viele unterschiedliche, eigensinnige Typen, die so speziell sind, so ob die sich so ein paar Tage hintereinander auf relativ kleinem Raum dann wirklich verstehen. Aber die Angst war dann nach dem ersten Hoodwee komplett verflogen, weil man einfach irgendwie gemerkt hat, das passt irgendwie alles trotzdem so zusammen. Und das ist für mich ganz klar, dass es wirklich nur an dieser Leidenschaft und der Passion für die Jagd liegen kann, dass so unterschiedliche Menschen so gut miteinander funktionieren. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, wenn das in der gesamten Jägerschaft so funktionieren würde, dass diese Passion so verbindet, ohne dass man sich permanent die Köpfe einschlagen muss oder dem Nachbar den Bock wegschießt. Ne?
Ja, verrückt, ne? Guck mal, ich ja so als alter Bassbock-Experte bin da auf euch gestoßen als die großen Hegelümmel und es passt trotzdem einfach. Das finde ich aber auch schön, ne? Dass man über diese verschiedenen jagdlichen Gesinnungen hinaus so trotzdem das Ganze so hat, weißt du?
Ja, was ich auch immer interessant finde bei diesen Hoodwees, also man ist ja dann da vor Ort und man erzählt sich ja dann abends oder tagsüber dann auch, was man so erlebt hat, was man erlegt hat, wie es gelaufen ist. Aber wir gucken uns ja vor Ort jetzt nicht sofort immer die Szenen von dem anderen an, was jetzt passiert ist. Und letztendlich hat man dann ja so diese ganze Story nachher, wenn man den Film sieht und denkt sich so, ja, wie hat Paul das nochmal erzählt und wie war das denn nochmal so? Und man hat ja so eine Vorstellung davon, wie das abgelaufen ist und dann sieht man den Film und erkennt natürlich sofort, mir war eigentlich komplett anders, als man sich das jetzt vorgestellt hat. In welche Richtung auch immer irgendwie, ne? Aber da sieht man mal, wenn früher die Jäger an den Stammtischen gesessen sind und sich ihre Stories erzählt haben, was die Leute sich da vorgestellt haben müssen, was da alles passiert ist. Und am Ende, ja, saß da einer auf dem Hochsitz, kam halt ein Bock, hatten geschossen und war jetzt doch nicht der kapitale Sechser, sondern der, weiß ich nicht.
Ich glaube, da können wir auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar, ich weiß noch, du hast gerade von Paul erzählt, der hat dir den einen Morgen 3 Stück Wild erlegt. Und
Wahnsinn.
Ich weiß noch, das ging los in der WhatsApp-Gruppe, dass Paul ein Bild schickte von einem Rehbock und er schrieb, er hätte einen Rehbock am Futtertrog erlegt. Und ich so, dann öffne ich so dieses Bild und dann liegt halt dieser Rehbock wirklich vor so einer alten Rehwildfütterung, die halt... Also man sah offensichtlich, die wurde schon seit zig Jahren nicht mehr benutzt. Das ist aus irgendwelchen alten Zeiten. Und ich dachte mir so, was zur Hölle ist da wieder passiert? Ne? Und natürlich ein bisschen makaber, aber da hat er uns so ein bisschen mit foppen wollen. Er den Bock hat einfach geschossen und da zufällig in der Nähe stand halt diese alte Kiste. Ne? Aber das sind so kleine lustige Geschichten irgendwie und das ja, ist einfach herrlich. Also.
Das ist das Hoodwee. Ich finde auf jeden Fall, Rufen, du hast den Film ja wieder geschnitten. Es ist wieder absolut hervorragend geworden. Ja, muss ich dich mal wieder loben.
Bleibt aber nicht zu viel.
Nicht zu viel. Ja, aber das war ja nicht das letzte Hoodwee dieses Jahr. Wir haben ja einfach mal 2 gemacht, weil wir gesagt haben, Eifel ist ja auch schön. Und deswegen waren wir vor ein paar Wochen dann bei uns im Hunting Room in der Eifel und haben das zweite Hoodwee dieses Jahr veranstaltet. Und den Film, Rufen, musst du jetzt mal nicht schneiden. Darf jetzt mal jemand anders ran.
Ja, ich muss ja auch wieder mal meine eigenen Filme schneiden, ne?
Wichtig. Es ist einfach wichtig. Wir mussten den Rufen jetzt mal ein bisschen entlasten und haben neuen gefunden.
Und als Dank habe ich auch gerade heute schon fast einen anderen Film fertig geschnitten. Für den Oktober, bisschen vorgearbeitet, aber wird auch gut.
Einfach am Performen, der Rufen.
Aber Hoodwee, da möchte ich auch noch was zu erzählen. Und zwar, wir haben ja die Tammy, die hast du ja eben schon erwähnt. Das ist ja unsere Marketing- und Kommunikationsmanagerin.
Mhm.
Und die hat ja mittlerweile den Jagdschein. Haben wir auch, glaube ich, schon erwähnt, dass sie bei Paul und Gerold ihren ersten Bock geschossen hat. Und in der Eifel bei euch, da hat sie auch noch einen Bock geschossen. Und da muss ich echt sagen, ich habe sie ja dabei begleitet. Ich bin richtig positiv überrascht von ihr. Man merkt bei ihr einfach so, sie hat dieses Jägerin-Gen, also dieses, sie ist so eine echte Jägerin. Das merkt man halt, wie sie sich einfach so damit selber identifiziert und beschäftigt. Das ist so schön zu sehen. Das macht mir so eine Freude. Also echt, Tim, danke, dass du uns Tammy beschert hast.
Ja, da haben wir einfach großes Glück gehabt. Aber das ist eben auch das, was ich bei ihr beobachtet habe. Ich war mir dann so hundertprozentig gar nicht sicher. Also das erste Stück, wo sie dabei war, habe ich mit ihr ja vorletztes Jahr auf dem Hoodwee in der Eifel geschossen. Und da sind dann noch Tränen geflossen und sie hatte sich das so angeschaut und oh, dieses Tier und so. Und hat sich dann aber ja trotzdem entschieden, den Jagdschein zu machen. Und ja, aber jetzt hat man es relativ schnell gemerkt, die hat einfach diesen Jagdinstinkt. Die will Beute machen, die ist dann auch ja wirklich aktiv. Wie soll man es sagen? Also man merkt, man spürt es einfach irgendwie, dass sie Beute machen will. Ne?
Ja, also wirklich hat mir viel Freude gemacht. Und das haben wir natürlich auch gefilmt. Man kann also daran teilhaben. Es war auch eine recht spannende Jagd und hat sie auch wirklich jagdlich verdammt gut gemacht. Muss ich auch sagen, Respekt. Über den Schießstock eine schwierige Situation, lange im Anschlag gewesen, mit viel Geduld und Jagdfieber in den Griff kriegen und so. Echt, also Chapeau.
Also Tammy schießt wie Gift, weißt du noch? Letztes Jahr auf dem Hutui waren wir auf dem Schießstand, da hat Tammy ja geschossen und da haben wir alle gesagt, das kann doch nicht sein. Die hat ja am besten von uns allen geschossen, glaube ich, war es. Ja, so genau. War es, ne?
Da hatte sie noch keinen Jachtschein und sie war echt, also wirklich verdammt gut.
Großes Lob an Tammy, jetzt wird sie wieder rot, wenn sie das hören.
Okay, aber jetzt müssen wir auch aufhören, Tammy zu loben, nicht, dass ich
auch noch jetzt reicht's aber auch. Top 3 Filme des Monats, beziehungsweise sind dann ja eigentlich 4, weil das Hutui hat ja 2 Teile, aber wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch gerne an. Bewertungen sind auch wieder hervorragend. Da freuen wir uns ja auch immer sehr, wenn ihr bewertet und wenn ihr das kommentiert und wenn schön unter den Filmen auch diskutiert wird. Da waren ja auch so ein paar Szenen bei dem Hutui, wo man eben gemerkt hat, dass ja einige von uns, die jetzt noch nicht so versiert im Jagen sind, dass es da auch schwierige Situationen gab und hier und da geht auch mal ein Schuss nicht unbedingt dahin, wo man es unbedingt will, aber ihr kennt uns ja, wir zeigen das ja auch, nicht weil wir da irgendwie sensationsgeil sind, sondern weil wir natürlich auch anderen jungen Jägern zeigen wollen, was passieren kann, wie man es im besten Fall auch besser macht, aber eben vor allen Dingen auch, dass Fehler eben passieren können, auch wenn sie nicht sollen. Ja, diskutiert gerne unter den Filmen, ihr könnt uns alles sagen.
Und als Dank dafür, dass ihr immer so fleißig mitkommentiert und diskutiert und bewertet, wovon die Plattform übrigens lebt, finde ich, gibt es auch mal wieder ein neues Gewinnspiel im Hunting Club.
Ein neues Gewinnspiel. Im Hunting Club.
Ja, aktuell gibt's ein Gewinnspiel von unserem Partner Gecko und zwar noch bis zum 24. Juni im Hood Club. Es gibt 2 Gewinner dieses Mal, also die Chancen sind höher als sonst, doppelt so hoch. sozusagen. Jeder dieser Gewinner bekommt 140 Schuss von der Gecko Zero im Wunschkaliber im 30er-Bereich. Und gleichzeitig gibt's bei Instagram noch ein Gecko-Merch-Paket zu gewinnen, also da könnt ihr auch gerne reingucken. Und in den Wochen danach wird es noch Gewinnspiele von RWS geben. Da könnt ihr euch in dem Fall auch.
Was würdest du mit 140 Schuss alles erleben können, ne? Also schon.
Einmal auf den Schießstand gehen. Zum Beispiel. Oder eine Drückjagd.
Ich weiß noch, als ich meinen Jagdschein gerade frisch hatte in dem Jahr, da war ich bei der Jagdschule, wo ich den gemacht habe, auf Drückjagd eingeladen, hatte aber noch kein eigenes Gewehr. Und dann hatte ich von einem Büchsenmacher, glaube ich, war es, einen 300 Winmark geliehen bekommen. Und dann musste ich aber noch für diese Drückjagd diesen Bewegungsschießnachweis damals machen. Und das konnte man vor Ort bei dieser Jagdschule machen, am Vortag der Jagd. Und dann hatte ich halt diese 300 Winmark dabei und stand dann da an der Theke. Und dann hieß es ja sowas wie Cineshot, das haben wir dafür nicht. Und dann ich so, oh, jetzt wird's teuer.
Oh, ja, ja. Mittlerweile kann das schon wehtun.
Ja, es hätte auch damals wehgetan. Das ist gerade als Jungjäger, der noch zur Uni gegangen ist. Aber ich habe es dann, glaube ich, mit einem anderen Gewehr gemacht, einfach mit einer 308 oder so.
Ja, ja, immer schön in Übung bleiben, ne? Das ist wichtig. Was steht denn bei dir jetzt noch so anrufen? Was passiert denn jetzt? Juni, Juli sind ja eigentlich eher so ruhige Monate.
Ja, ich mache es, glaube ich, jetzt wie viele andere auch. Ich kümmere mich ein bisschen ums Revier. Heute wird bei uns eine Jagdschneise eingesät. Das ist hier bei uns ein Riesenthema auf diesen Kalamitätsflächen mit neuen Jagdschneisen und so weiter und so fort. Und ja, hauptsächlich Filme schneiden noch. Also so richtig was vor habe ich, glaube ich, gar nicht. Doch, Bloggerwoche.
Bei den Reimanns.
Da darf ich ja als einer der ganz wenigen Hand-on-Demand-Publisher dabei sein. Ich sag schon mal jetzt, ich werde eine Woche mich mit dem Freischneider beschäftigen, damit wir auf der Drückjagd des Jahres wieder richtig gutes Sichtfeld haben, damit du auf dem Chefplatz wieder die Sauen siehst.
Senz den CEO mal ordentlich nieder. Wenn es passt, dann nimm nicht nur den Freischneider mit, sondern auch die Planierraupe, damit das dann mal ein bisschen besserer Untergrund wird und die Sauen dann nicht wie so Flummis rumtitschen.
Wenn ich mit dem Revier fertig bin, dann steht keine Naturverjüngung mehr.
Sagte der Förster.
Ach, nee, ja, aber da freue ich mich wirklich drauf. Also Freischneiden ist für mich so.
Ist eine Leidenschaft schon, ne?
Ist wirklich eine Leidenschaft. Also ich habe gestern auf dem Sitz gesessen, gestern Abend für eine Stunde und davor, da wucherte so eine Weide oder so und ich habe einen Freischneider bei mir zu Hause in der Garage gehört, wie er von zu Hause aus geschrien hat nach mir.
Manche Leute gehen zum Psychologen rufen, geht mit dem Freischneider ja, los. Ist
so. Also wenn ich kriege wirklich manchmal Hasmenes, ne? Wenn ich auf so einem Sitz bin und da sind irgendwelche Äste im Weg, die mich dann wirklich stören, dann kann ich auch nicht anders.
Dann sieht das aus wie in diesem KI-Video, was du letztens hochgeladen hast. Wenn du rufen komplett ausrastet auf dem Hochsitz und die Waffe runterschmeißt.
Ja, herrlich.
Unfassbar, ne? Was da möglich ist.
Ja, also, gruselig auch.
Meine Herren, da müssen wir echt in Zukunft aufpassen, besonders auch beim Thema Jagd. Also ich finde, da geht sowas wirklich gar nicht. Wenn jetzt einer anfängt, da irgendwie KI-Jagd-Videos zu machen.
Nee, ich glaube, das ist aber auch. Also ich kann mir viel vorstellen. Ich glaube auch, du wirst viele Feinheiten mit KI in Zukunft verändern können. Aber einen ganzen Jagdfilm durch KI, ich glaube nicht.
Ja gut, Freunde der Jagd. Dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns. Ja, wie gesagt, eben mit dem Tobias, gebt Gas, lasst uns dieses elendige Jagdgesetz verhindern, kommt zur Demo nach Mainz und ja, dann verbleiben wir mit sonnigen Grüßen aus dem Hand-on-Demand-Podcast-Studio und wünschen allseits Weidmanns Heil.
Ja, vielen Dank, Tim, und Weidmanns Heil.
In meinen jungen Jahren, da ging ich oft zum Wald, die Schnepfe dort zu jagen, wie hab ich sie geknallt. Wie stieß ich gern und mächtig den Laststock in den Lauf, wie stand der Hund so prächtig, wenn's auf die Sau ging drauf. Ein Horido, ein Horido, ein Weidmannsheil. Ein Weidmannsheil, Leprost an der Flinte, der Pulversack ist leer. Und das Schlimmste ist, der Hund, der steht nicht mehr. Und muss ich einmal sterben, und muss es wirklich sein? Dort bei den grünen Eichen will ich begraben sein. Ein Horido, ein Horido, ein Weidmannsheil. Jetzt hängt die Jägertasche, die Schnalle bleibt nun zu, leer bleibt die Pulverflasche, der Hahn hat gute Ruhe, die Jagd ist nun geschlossen, verrostet das Gewehr, das Pulver ist verschossen und auch der Hund, der steht nicht mehr. Ein Horido, ein Horido, ein Weidmannsheil. Ein Horido, ein Horido, ein Weidmannsheil. Wer liebt das Weidwerk? Wer geht auf die Jagd? Wer liebt schöne Frauen bei Tag und auch bei Nacht? Ein Horido, ein Horido, ein Weidmannsheil. Ein Horido, ein Weidmannsheil. Die Zeit hat viel genommen, was einst so wichtig schien. Die Schnepfe ist geblieben, die Fehlschüsse verziehen. Drum hebt das Glas wie früher aufs Wild und das Revier. Solang mein Herz noch schlägt, lebt auch die Lust in mir. Ein Horizont.